Wir machen Fortsetzung mit dem Exodus. Heute Morgen das Thema Schluss mit der Mutlosigkeit. Bist du mutig? Wahrscheinlich würden wir auf einer Skala von 1 bis 10 unser persönliches Mutpotenzial sehr unterschiedlich einschätzen. Wie viel Mut, Tapferkeit, Couragiertheit, Kühnheit wir besitzen, das hängt ja nicht nur von unserem Charakter ab, es hängt auch von Erfahrungen ab, die wir gemacht haben, von Menschen, die uns begleiten, von Perspektiven, die sich für uns geöffnet haben. Dem einen fällt es schwer, mutig und entschlossen aufzutreten, der andere schüttelt das scheinbar locker aus dem Ärmel. Couragiertes Auftreten ist aber etwas, was uns in der Regel ganz schön viel Mut und Überwindung kostet. Herbert Grönemeyer hat auf seiner neuen CD Tumult einige mutige Songs veröffentlicht. Und er tourt gerade mit diesen Liedern durch unser Land und singt mutig gegen die an, die in der rechten Ecke der Gesellschaft, jetzt zitiere ich ihn mal, einen Virus verbreiten, der sich in die Gehirne fräst. Und eins seiner Titel hat den Titel Mut. Und das geht folgendermaßen. Wie verbreitet sich der Mut des Herzens? Wie enteilt man der Raserei? Und bringe ich Ruhe in die Bewegung und stehe ich auf für eine weite Zeit? Mose und Aaron mussten gegenüber dem Pharao mutig auftreten. Sie brauchten diesen Mut des Herzens. Warum hatten sie ihn? Weil sie zum einen einander gute geistliche Wegbegleiter waren, aber vor allem, weil Gott ihr Wegbegleiter war. Das Kennzeichen guter geistlicher Wegbegleitung ist, dass sie nicht noch ein zusätzliches Defizit spüren lässt, sondern Mut, schreibt Thomas Jödin in seinem Kolumnenbuch. Es gibt so viel, was man nicht muss. Hast du Wegbegleiter, die dir Mut geben? Menschen, die dich mitnehmen und mitziehen? In den Kapiteln, die wir heute anschauen, Exodus 6 bis 10, die von den 10 Plagen erzählen, da finden sich gute Gründe, warum wir mutig und beherzt auftreten können und warum Schluss mit meiner Mutlosigkeit sein darf. Der erste Grund: Gott sieht deinen Zustand. Wir lesen in Exodus 6, Mose berichtete den Israeliten, was Gott zu ihm gesagt hatte, aber sie hörten nicht auf ihn. Sie waren erschöpft von der schweren Arbeit, ihr Mut war gebrochen, ihre Hoffnung erloschen. Erschöpft, mutlos und ohne Hoffnung, das war der Zustand der Israeliten. Ich habe in meinem Leben oft mit Menschen gesprochen, deren Situation mit diesen drei Worten ausreichend beschrieben war. Und manchmal war ich selbst einer, der mutlos, erschöpft und ohne Hoffnung war. Und ich danke Gott für persönliche Wegbegleiter, die eben nicht mich meine Defizite haben spüren lassen, sondern die mir Mut gegeben haben. Mose erzählte den Israeliten, was Gott zu ihm gesagt hatte. Er, Mose, würde sie aus der Sklaverei herausführen und in ein Land bringen, das Abraham, Isaak und Jakob versprochen war. Und dieses Land, das mit den visionären Begriffen Milch und Honig beschrieben war, das löste ein Kopfkino aus. Aber sie konnten das gar nicht fassen. Wenn wir mutlos sind, dann meinen wir, wir seien für Gottes Liebe und Rettung außer Reichweite. Gott hatte zu Mose gesagt, dass er den Pharao zwingen würde, sein Volk ziehen zu lassen. Ja, er hat sogar gesagt, der Pharao, der wird an einen Punkt kommen, wo er froh sein wird, wenn ihr mein Land verlasst. Aber die Situation sah bis jetzt nicht so aus. Mose registrierte, dass sein Volk viel zu erschöpft und kaputt war, um auch nur einen Gedanken auf so eine aberwitzige Vorstellung zu verschwenden, dass sie aus der Sklaverei frei würden. Überhaupt hatte sich ja die Situation, seit Mose und Aaron bei den Pharao waren, dramatisch verschlechtert. Noch härter mussten sie arbeiten, sogar das Stroh für ihren Ziegel mussten sie jetzt noch selbst besorgen. Ihr Mut war gebrochen, ihre Hoffnung war erloschen. Und genau diesen Zustand sah Gott. Gott kennt unser Befinden. Und weil er die Situation, in der wir stehen, genau kennt, dürfen wir wissen, er weiß, was ich durchmache, wie sehr ich unter Druck bin, was mich zermürbt und blockiert. Im ersten Buch Mose, in Genesis 16, da lesen wir von Hagar, einer ägyptischen Sklavin. Sarai, Abrahams Frau, hatte ihrem Mann, ihre Sklavin Hagar, zur Nebenfrau gegeben, um ihren verzweifelten Kinderwunsch zu erfüllen. Und Hagar wird sofort schwanger und verachtet daraufhin ihre Herrin. Und Sarai schlägt zurück, sie sitzt am längeren Hebel und behandelt Hagar daraufhin so schlecht, dass sie eines Tages völlig verzweifelt in die Wüste rennt. Und Gott sieht sie dort. Ein Engel spricht zu ihr und er ermutigt sie zu der Rückkehr zu ihrer Herrin. Und Hagar geht zurück in dem Bewusstsein, dass Gott um ihre Situation weiß. Ihm ist nicht entgangen, wie sie behandelt und gedemütigt wurde. Einer hat alles gesehen, der wird mir Recht verschaffen. Darum gab sie dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: der Gott, der mich anschaut. Gott schaut dich an. Er schaut nicht weg. Er sieht dich so, wie er damals sein versklavtes Volk gesehen hat. Und weil er dich sieht, weiß er, wie es dir geht. Und weil ich weiß, er sieht mich, kann ich mutig sein. Der zweite Grund, warum Schluss mit der Mutlosigkeit sein kann: Gott hat dich als Botschafter eingesetzt. Gott ermutigt den Mose mit den Worten: ich habe dich als meinen Botschafter eingesetzt. Wenn du zum Pharao gehst, dann ist das so, als würde ich selbst zu ihm sprechen. Was für eine gewaltige Zusage. Wenn du, Mose, zum Pharao redest, dann ist das so, als spreche ich selbst mit ihm. Was für eine Autorität liegt in dieser Sendung? Können wir heute mit so einer Überzeugung reden? Und vielleicht entmutigt uns auch der Gedanke, dass wir Botschafter sind und irgendwie hingehen sollen und was klären sollen, auch viel stärker, als dass er uns ermutigt. Aber denk doch mal über Folgendes nach. Wenn wir als Nachfolger von Jesus sprechen, um Gottes gute Nachricht, um die rettende Botschaft der Versöhnung weiterzusagen, dann sprechen wir nicht nur als Privatpersonen. Dann sprechen wir in der Vollmacht eines Gesandten von höchster Stelle. Denn wir tragen zum Reden eine Befähigung in uns, die von Gott selbst kommt. Paulus sagt im 2. Korintherbrief: unsere Befähigung kommt von Gott. Jede Gabe, die wir haben, ist uns von Gott geschenkt. Gerade den Korinthern, die sehr von ihren Fähigkeiten eingenommen waren, hält der Apostel das vor Augen: unsere Befähigung kommt von Gott. Und diese Sichtweise, ich habe meine Befähigung geschenkt bekommen, die kann mich mutig machen. Manchmal merken das Menschen, die uns von außen beobachten und die uns ganz gut kennen, dass wir eine Begabung geschenkt bekommen haben. Und deshalb dürfen wir auch anderen sagen: du, ich sehe da eine Begabung bei dir, setze sie ein. Gott hat uns als seine Botschafter eingesetzt. Paulus bringt das so auf den Punkt: deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Gott ruft durch uns. Unser Leben und unser Dasein, das hinterlässt eine Spur, eine Anfrage, eine Botschaft, die wir manchmal gar nicht aussprechen müssen. Und Paulus erinnert die Korinther daran, dass man uns wahrnimmt, uns liest, unabhängig von dem, was wir reden. Er sagt ihnen: ihr seid ein Brief Christi, ein lebendiger Brief, geschrieben durch den Geist Gottes. Eine Grundregel der Kommunikation, die lautet: du kannst nicht nicht kommunizieren. Weil Kommunikation geht immer über das gesprochene Wort hinaus. Wir reden nonverbal, wir reden unbewusst. Ihr seid ein Brief Christi. Damals wurden viele Briefe geschrieben, deshalb haben wir im Neuen Testament auch viele Briefe. Wir verschicken heute eher E-Mails oder WhatsApps. Aber dein Leben redet meist lauter als die Worte, die du sprichst oder die Posts, die du in deine sozialen Netzwerke stellst. Mach dir bewusst, in welcher Autorität und Vollmacht wir Jesus-Leute sprechen können. Das gibt uns Mut, diesen Mut des Herzens. Jesus selbst hat seinen Jüngern gesagt: wer euch hört, der hört mich. Ich glaube, das toppt alles. Kann das denn sein? Unsere Worte sind doch oft so halbherzig, so stümperhaft, so vorschnell und kurzlebig. Sie sind von unserem Erfahrungshorizont begrenzt und sie sind oft persönlich und emotional eingefärbt, bestimmt durch unsere eigene Lebensgeschichte. Tut Jesus eigentlich gut daran, diese Identifikation zwischen seinen Worten und unseren Worten vorzunehmen? Wann und in welchem Kontext gilt sie denn? Diese Zusage gilt nicht, wenn wir großspurig daherreden und uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Wer euch hört, der hört mich. Das gilt ganz besonders in der Mission. Wenn wir als Gesandte sprechen, wenn wir als Botschafter hingehen, unsere Position einbringen, für Menschen eintreten, die keine Stimme haben, in der Auseinandersetzung oder Verfolgung oder wenn wir selbst unter Druck geraten. Ja, es gilt gerade dann, wenn unsere Worte kritisch gehört werden oder abgelehnt werden oder kaum Chancen bestehen, dass sie auf offene Ohren treffen. So wie das hier bei dem Mose und bei dem Aaron war. Der Pharao wollte nicht auf sie hören. Er war verhärtet, er war stur, er war unempfänglich. Er blieb unbeugsam. Es ging um einen Machtkampf. Er würde unter keinen Umständen eingestehen, dass seine Götter und er nicht so mächtig waren. Auch unsere Worte können auf Ablehnung stoßen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass sie unter massiven Druck geraten können. Wir lesen in Markus 13, habt Acht auf euch selbst. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Ihr werdet euch um meinetwillen vor Machthabern und Königen verantworten müssen und sollt vor ihnen meine Zeugen sein. Wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Heilige Geist. Wie oft hat sich das schon erfüllt in der Geschichte, was Jesus hier sagt? Aus Sicht des Neuen Testamentes ist das ganz klar. Wer im Namen Jesu redet und handelt, der spricht und agiert in höchster Autorität. Er darf gelassen bleiben und mutig sein. Und manche müssen sich heute für ihren Glauben verantworten. Zum Beispiel, wenn die Leute, die Asyl beantragen und Christen geworden sind, vor dem Gericht stehen und Zeugnis ablegen müssen. Und Jesus sagt, der Heilige Geist schenkt die richtigen Worte und er kann sie auf einen Boden fallen lassen, auf dem sie gehört werden und geglaubt werden, auf dem sie Herzen erreichen und ihre Wirkung entfalten. Botschafter, das sind Menschen, die oft Missstände ansprechen müssen. Ja, wenn der Botschafter einbestellt wird, dann wird schon mal kritisch. Und so war das hier bei Aaron und Mose. Sie fordern den Pharao auf, die Israeliten freizulassen. Andere auf Missstände ansprechen, das bedeutet immer Kampf, das bedeutet immer Auseinandersetzung mit Menschen, mit Systemen, mit Ideologien und Mächten. Schluss mit der Mutlosigkeit. Ein dritter Grund. Der mächtigste Gott ist auf deiner Seite. Wir haben es gerade gesungen. Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Es kommt, wie es kommen musste. Zwei Welten, zwei Mächte, die bis heute um jeden Menschen konkurrieren, die prallen hier aufeinander. Der Gott, der niemandem gleicht und die Götter, die doch irgendwie alle gleich sind, alle gleich, weil sie uns alle unabhängig, alle abhängig machen und uns versklaven und uns die Freiheit vorgaukeln, anstatt uns in die Freiheit zu führen. Der eine will die Gefangenen nicht ziehen lassen, klar. Und der andere, Mose, will Menschen in die Freiheit bei Gott führen. Und so ist es im geistlichen Kampf. Wir müssen uns darauf einstellen und wir müssen uns dessen bewusst sein und vor allem, wir müssen uns entscheiden. Pharao und seine Götter wollen die Menschen nicht einfach ziehen lassen. Und Satan will dies auch nicht, bis heute. Ich will nicht klischeehaft reden, aber keiner von beiden, weder die modernen Götter noch Satan, wollen, dass Menschen aus ihrem alten Leben aussteigen und ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott beginnen und ihm dienen. Probier es aus und du spürst die Widerstände. Aber wenn du nicht aussteigst, dann bleibst du ein Sklave, du bleibst ein Gefangener und du wirst dominiert von dem Pharao deines Lebens. Der Konflikt und der Kampf, die eskalieren. Die Machtprobe zwischen dem Gott Israels und den Göttern Ägyptens, die nimmt volle Fahrt auf. Und der Pharao zeigt sich von diesem vom Stab zur Schlange-Show völlig unbeeindruckt, weil das kriegen seine Leute ja auch hin. Noch kann er mit dieser Kampfansage umgehen und sie auch ein Stück weit ignorieren. Aber bald wird er erfahren, wer der Gott Israels ist. Die ganze damalige Welt sollte an der Auseinandersetzung, an diesem Showdown sehen, wie groß und herrlich dieser Jahwe ist. Zunächst, da geht das hin und her. Da kommen die ersten Gerichte über das Land. Jede Plage, die von Gott über die Ägypter geschickt oder verhängt wird, das war eine Kampfansage gegen eine der Gottheiten, die die Ägypter verehrten. Diese Plagen kommen in drei Zyklen, jeweils drei Gerichte und dann eine zehnte Plage, der Höhepunkt des Gerichts. Die ersten drei Plagen, die waren ekelerregend. Der Fluss, das ganze Wasser, der Nil wird zu Blut. Dann kommen die Frösche, die Mücken, die zweiten Plagen, die waren lästig und schmerzhaft. Stechfliegen, Viehpest und Geschwüre. Der dritte Zyklus bestand dann aus Naturplagen. Da kommt der Hagel, Heuschrecken und die Finsternis. Das waren schlimme Plagen und die wurden immer heftiger. Am Anfang vollbrachten die Zauberer Ägyptens auf unerklärliche Weise noch dieselben Plagen, um zu demonstrieren, Mensch Gott, Mensch Mose, dein Gott ist ja gar nicht so stark. Das kriegen wir auch noch hin mit unseren Göttern. Und im Neuen Testament werden sogar zwei dieser Zauberer in Ägypten genannt. Paulus erwähnt sie im 2. Timotheusbrief. Da ist von einem Jannes und Jambres die Rede, die sich gegen den Mose gestellt haben und die ihr Lehrer im Widerspruch zur Wahrheit waren, schreibt der Paulus an den Timotheus. Also wozu benutzt der jetzt das Beispiel der ägyptischen Zauberer, die sich mit dem Mose angelegt haben? Paulus sagt damit, pass auf, Satan ist einer, der dich täuscht, der dich verführt, der dich blendet. Und er macht das sehr oft durch Menschen. Paulus nennt sie hier Irrlehrer, aber er beschreibt sie dann sehr ausführlich. Er sagt, das sind Leute, die von nichts zurückschrecken, also in der Regel mutige Leute, um ihre Ziele zu erreichen. Es sind Menschen, die vom Hochmut verblendet sind und denen Gott gleichgültig ist. Und dann kommt diese Täuschung, dieses Blenden wieder ins Spiel, denn Paulus sagt, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, also die tun nach außen hin ganz fromm, aber von der Kraft Gottes, die sie verändern könnte, wollen sie nichts wissen. Nicht selten gibt sich der Satan so einen frommen Anschein und sorgt dafür, dass du im Widerspruch zur Wahrheit lebst. Und jetzt kommt das Absurde, du merkst nicht mal, dass es so ist. Satan greift die Wahrheit Gottes an, indem er die Werke Gottes imitiert. Genau wie die Zauberer damals in Ägypten. Satan ist einer, der imitiert und täuscht, der einem vorgaukelt, dass er der Mächtige ist. Er ist ein Blender. In einer Welt, die ja weitgehend alles Übersinnliche und Transzendente ablehnt und verbannt, da sollten wir uns als Christen immer wieder bewusst machen, dass die Realität Gottes nur der anerkennen kann, der nicht weniger als ein Aufwachen oder eine Erweckung erlebt, so wie das Paulus in Epheser 5 beschreibt. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich der Christus erleuchten. Der Satan ist eine Realität in dieser Welt und er hat Macht. Er hat Macht, aber er ist nicht allmächtig. Seine Macht ist begrenzt. Mose und Aaron und vor allen Dingen Gott irritieren diese Zauberkünste der Ägypter nicht. Die beiden ersten Plagen machen sie noch nach, imitieren sie, aber dann folgen ja 8 weitere Plagen, die sie nicht mehr nachmachen können. Die dritte Plage endet mit der Niederlage der Zauberer. In Exodus 8 heißt es, sie versuchten mit Hilfe ihrer Magie ebenfalls Stechmücken hervorzubringen, aber sie hatten keinen Erfolg. Und die 6. Plage endet dann mit der Unfähigkeit, vor Mose zu treten, weil diese Zauberer können nicht mehr vor Mose und Aaron treten, weil sie selbst von diesen Geschwüren so befallen sind, dass sie nicht mehr rauskommen. Und die 8. Plage bringt den Pharao schließlich zu der Einsicht, Mose und Aaron zu sagen, Exodus 10, ich habe gegen den Herrn, euren Gott, gesündigt und auch gegen euch. Vergebt mir doch dieses eine Mal meine Schuld. Interessant, ja? Dass der Pharao hinsteht und sagt, ich habe gesündigt gegen euren Gott. Und jetzt denken wir vielleicht, ja, jetzt gibt er also doch auf. Nein, der gibt nicht auf. Er ist starrsinnig und hart. Und er lässt die Israeliten nicht ziehen. Die 9. Plage, die endet schließlich mit einem Eklat, der Trennung von Mose und dem Pharao. Pharao sagt zu ihm, Exodus 10, verschwinde von hier, ich will dich nicht mehr sehen. Wenn du mir noch einmal unter die Augen kommst, dann bist du ein toter Mann. Klare Ansage. Da antwortete Mose, du hast recht, ich werde nie wieder vor dir erscheinen. An diesen kurzen Blitzlichtern, da sehen wir, dass jede Plage auch Gelegenheit und ein Ruf zur Umkehr war. Auch den Ägyptern sollte klar werden, wendet euch doch ab von euren Göttern, die nicht wirklich Macht haben, hin zu dem einen wahren Gott, damit aus diesen Gerichten kein ewiges Gericht wird. Und diese Botschaft wurde durchaus verstanden und auch angenommen. Das zeigt der weitere Bericht. Nach der furchtbaren 10. Plage, der Tötung aller Erstgeborenen, da verlassen die Israeliten Ägypten. Es wird eine Zahl genannt im 2. Buch Mose, 600.000 Mann. Wahrscheinlich waren das auch nur die Männer, die gezählt wurden. Aber manche Ägypter, die waren inzwischen ebenfalls bereit, ihr Land, was ja völlig verwüstet inzwischen auch war, zu verlassen. Und wir lesen in Exodus 12, auch viele Nicht-Israeliten verließen mit ihnen das Land, weil sie gemerkt haben, dieser eine Gott, der hat mehr Macht. Lieber gehe ich aus meinem Land raus, wie in diesem Chaos weiterzuleben. Was sagt uns das? Das sagt uns, mitten in den Gerichten finden wir die Einladung der Gnade. Mitten in unserem Leben, in dem wir vielleicht auch manches wie eine Plage empfinden, spricht Gott, öffne mir dein Herz. Die Einladung der Gnade gilt allen. Sie gilt jedem, der bis jetzt versklavt war und jedem, der versklavt hat. Jedem, der anderen Göttern nachgelaufen ist. Das spielt keine Rolle, ob dein Gott Misstrauen, Sucht, Härte, Arroganz, Reichtum oder Sicherheit heißt. Das spielt keine Rolle. Der Mose und der Aaron, die beeindrucken mich. Sie haben einen Auftrag von Gott erhalten, einen sehr schwierigen Auftrag. Aber sie stehen für die Freiheit ein, obwohl sie eine Abfuhr nach der anderen bekommen. Aber sie kämpfen für die Menschen, die sie befreien wollen. Und sie geben nicht beim ersten Widerstand auf. Sie werfen nicht gleich die Flinte ins Korn. Und ab der 3. Plage wird berichtet, dass Gott die Israeliten im Land Gosen, also in diesem Landstrich von Ägypten, der besonders fruchtbar war, dass er sie da vor den Plagen verschont. Da gibt es keinen Hagel, keine Hundsfliegen und auch keine Finsternis. Und all das tut Gott in seiner Gnade für sein Volk. Und bei dieser 10. Plage, dem angedrohten Tod von aller Erstgeburt, da verändert sich das nochmal. Hier kündigt Gott zwar an, dass er sein Volk verschont, aber er verschont nur diejenigen, die ein fehlerloses Lamm töten und das vergossene Blut zum Schutz an ihre Türpfosten streichen. Wer das Blut an den Türen der Häuser hingestrichen hat, der wird verschont, als der Gerichtsengel vorübergeht. Also es reichte nicht, ein lebendiges, fehlerloses Lamm irgendwo zu haben oder dieses Lamm zu bewundern. Das Blut musste angewandt werden. Das Wissen um seine schützende Macht, das allein genügte nicht. Sie mussten das kostbare Lamm schlachten, etwas opfern. Es kostete etwas. Der Sieg über den Pharao geschah letztlich durch diese 10. Plage. Und wer das Blut an den Türpfosten gestrichen hatte, der wurde verschont. Johannes der Täufer bezeichnet viel später Jesus als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und jeder, der den Opfertod Jesu und dieses Blut für sich annimmt, der bleibt vom letzten Gericht verschont. Jesus selbst sagt in Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und diese einfache Weisheit und Wahrheit, die lehrt die 10. Plage, die über Ägypten gekommen ist. Jesus, das Lamm, trägt das Gericht, das mich treffen sollte. Der Kampf zwischen Mose und Pharao, das war ein erbitterter Kampf. Es war ein Kampf mit dem Ziel, Gefangene zu befreien und zu Gott zu führen. Und genauso erbittert und entscheidend war der Kampf Jesu am Kreuz. Gott hat gesiegt und nicht nur ein wenig. Israels Sieg und der Auszug der Israeliten aus Ägypten in dieser Nacht, als alle Erstgeburt der Ägypter getötet wurde, das gilt in der Bibel als die großartigste Demonstration der Macht Jahwes. Aber den größten Triumph in der Weltgeschichte, der ereignet sich, als Jesus am Kreuz außerhalb der Stadt von Jerusalems draußen auf der Müllkippe stirbt und damit allen Menschen diesen Aufbruch zur Freiheit ermöglicht. Gott hat den Kampf damals in Ägypten gewonnen, Und er hat gesiegt, als Jesus am Kreuz für uns gestorben und 3 Tage später auferstanden ist. Es ist der gleiche mächtige Gott. Und er kann auch heute deine Mutlosigkeit überwinden. Manchmal, da ist es ein langer Kampf, wie bei dem Mose. Aber ich will mich wie der Mose auf den Weg machen. Raus aus dem alten Leben hin zu dem, was Gott für mich bereithält und für uns bereithält. Ich will mutig sein, weil ich weiß, Gott sieht meine Situation. Und ich kann mutig sein, weil er mich als Botschafter eingesetzt hat. Und ich kann mutig sein, weil ich weiß, der mächtigste Gott ist auf meiner Seite. Amen.